Deutschlandfunk Kultur Interview.
Seit 11 Uhr sitzen Sie zusammen bei der SPD. Das erweiterte Präsidium der Sozialdemokraten bereitet, so nüchtern klingt das erstmal, den Leitantrag für den Parteitag vor, der am Freitag beginnt. Birgit Marschall, Korrespondentin der Rheinischen Post, hier in Berlin, ist weiter an meiner Seite, heute im Deutschlandfunk Kultur. Es ist bekannt, das künftige, das überraschende Führungsduo hat ganz konkrete Forderungen an diese GroKo. Norbert Walter Borjans und Saskia Esken. Sonst gilt wahrscheinlich der Leitsatz, Nikolaus kommt GroKo aus. Lassen Sie uns mal die drei wichtigsten Punkte durchgehen, eine Art kleinen Realitäts- und Folgencheck machen, wenn das wirklich so kommen sollte. Da gibt es zum Beispiel die zentrale Forderung, gerade von dem ehemaligen Finanzminister Nordrhein-Westfalens, Norbert Walter Borjans, der da jetzt an der Spitze stehen wird, die schwarze Null zu beerdigen. Also das Ziel, immer einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, weil er sagt, wir brauchen Investitionen, Investitionen, Investitionen. Und das können wir nicht davon abhängig machen, wie viel der Staat einnimmt. Ist das, fangen wir mal an, ist es realistisch, dass das in diesem Leitantrag landet?
Ich glaube, das muss da drin landen. Also weil das kann nicht sein, dass so eine zentrale Forderung jetzt fallen gelassen wird. Es wird sicherlich Hintertürchen geben. Wir wollen schauen, was bei den Verhandlungen mit der Union herauskommt. Man weiß ja, dass die schwarze Null für die Union ein ganz zentraler Markenkern ist in dieser Legislaturperiode. Sie stand ja in den Koalitionsverhandlungen eigentlich für nichts inhaltlich, außer zu sagen, wir wollen keine neuen Schulden und wir wollen keine Steuererhöhungen. Sonst hat sie ja eigentlich nicht viel geprägt, diese Legislaturperiode. Aber wenn wir jetzt mal den Realitätscheck machen und sagen, okay, die schwarze Null ist auch kein Wert an sich, es ist ehrlich gesagt wirklich ein Fetisch, der aber eben diszipliniert hat, der ausgabenwütige Politiker diszipliniert hat. Aber wenn wir den jetzt aufgeben würden, dann haben wir ja noch die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse im Grundgesetz, also hat Verfassungsrang.
Ja. Und, die aber Schulden zulässt.
Die Schulden zulässt, aber eben immer abhängig von der Konjunkturlage. Und das hat das Bundesfinanzministerium für 2020 auch schon ausgerechnet. Das wären so 5 Milliarden Neuverschuldung, die möglich wären. Das ist ja nun ein Klacks, das ist ja nun nix. Also Walter Borjans und Esken wollen ja 45 Milliarden pro Jahr zusätzlich ausgeben. Also müssen sie die Schuldenbremse irgendwie anders interpretieren oder ändern. Ändern, dafür müssten sie eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat haben. Das halte ich mal für ausgeschlossen. Aber es gibt auch Gedanken darüber, wie man sie sozusagen nicht bricht, die Schuldenbremse, aber umgehen kann, elegant umgehen kann.
Nämlich wie?
Dann zum Beispiel könnten Gesellschaften des Bundes oder Unternehmen, die dem Bund gehören, wie die Deutsche Bahn AG, das Recht bekommen, sich zusätzlich zu verschulden, also selber am Kapitalmarkt.
Ich glaube, das nennt man Schattenhaushalte, oder?
Ja, das nennt man auf jeden Fall Trick. Also es ist ein Schuldentrick.
Aber das sind auch Tricks, die regelmäßig von den Gerichten kassiert wurden dann, wenn die verfassungsgemäße Einordnung eines Haushalts zu beurteilen war.
Also ich glaube, die Fachleute im Finanzministerium bei Olaf Scholz, der also schon ein bisschen in die Richtung auch hat, Überlegungen angestellt, halten das schon für verfassungsfest. Also, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es durchgeht bei der Union.
Aber kurze Frage der Bewertung dann, Frau Marschall, wäre es denn sinnvoll, im Zweifel so viel zu investieren, erstmal 45 bis 50 Milliarden im Jahr und dafür im Zweifel dann auch über welchen Weg auch immer Schulden zu machen?
Also ich finde die Ziffer ein bisschen hoch. Es gab Vorschläge von, sagen wir mal, linksgerichteten Ökonomen und auch von Gewerkschaften, die in diese Richtung, die diese Zahlen genannt haben. Der Investitionsbedarf in Deutschland ist enorm. Das stimmt. In Schulen, Straßen und bei der Bahn, Schienenwege und natürlich Digitalisierung, digitale Netze. Das kann aber zum Teil auch mit privaten Investitionen gemacht werden, die stärker angereizt werden müssen. Und es stimmt, die staatlichen Investitionen müssen ausgeweitet werden. Ob in diesem irren Umfang, wie sich eben Walter Borjans und Esken sich das vorstellen, würde ich mal bezweifeln. Aber der Punkt ist richtig, dass mehr investiert werden muss.
Okay, das ist die schwarze Null. Dann gibt es die andere Forderung, Mindestlohn 12 Euro, die Anhebung auf 12 Euro. Erste Frage, ist das realistisch?
Es ist nur realistisch, wenn sie sich natürlich mit der Union einigen und wenn das Gesetz zur Mindestlohnfindung geändert wird. Wir haben nämlich eine unabhängige Mindestlohnkommission, die ist zusammengesetzt aus Arbeitgebern und Gewerkschaften.
Der hatte man ja am Anfang eine Zahl mitgegeben. Man hat gesagt, wir fangen bei 7,50 Euro an.
Das stimmt.
Und seitdem erhöht man, könnte jetzt natürlich sagen, wir korrigieren mal nicht mehr 7,50 Euro als Basiszahl, die man einst hatte, sondern jetzt eben 12 Euro.
Nein, aber gesetzlich ist meines Erachtens es nicht mehr möglich, jetzt im Nachhinein als Politik dieser Mindestlohnkommission eine Vorgabe zu machen, sondern der Prozess steht genau fest. Es muss geguckt werden, wie haben sich die Tariflöhne entwickelt im Durchschnitt und wie sieht die Inflation aus. Und aus diesen beiden Parametern zusammen setzt sich dann die Empfehlung zusammen oder der Beschluss der Mindestlohnkommission, wie stark der Mindestlohn steigt. Und dafür müsste, um jetzt eben eine Vorgabe zu machen und zu sagen, wir wollen jetzt 12 Euro, müsste der Deutsche Bundestag das Gesetz ändern.
Kurze Frage nach Ihrer Bewertung. Wären 12 Euro eine angemessene Untergrenze in diesem Land, das einen der größten Niedriglohnsektoren hat im internationalen, im europäischen Vergleich?
Also nach meiner Einschätzung wäre das zu hoch. Wir haben ja gerade deswegen so eine irre hohe, gute Rekordbeschäftigung, weil wir es geschafft haben, mit unseren Instrumenten halt auch gering qualifizierte Menschen in Arbeit zu bringen. Also der Preis von einem höheren Mindestlohn wäre wieder steigende Arbeitslosigkeit im Niedriglohnsektor, also im Bereich der gering qualifizierten.
Dritter Punkt können wir kurz antippen, weil wir haben gleich noch für das Thema ein bisschen mehr Zeit. Der CO2-Preis. 10 Euro die Tonne hat die GroKo festgelegt im Klimapaket. Saskia Esken hat schon in der ganzen Wettbewerbsphase gesagt, wir brauchen mindestens 40 Euro als Einstiegspreis. Realistisch und nötig?
Also nötig, ja. Sagen auch Klimaforscher, müsste sogar noch höher sein, um Lenkungseffekte zu haben, damit Menschen wirklich anfangen zu überlegen, fahre ich noch mit meinem Auto? Und zweitens, realistisch sehe ich eher nicht, weil die Union einen besonderen Wert darauf gelegt hat, dass das ein niedriger Preis ist, weil sie die Menschen auf dem Land nicht zusätzlich belasten will, die eben alle auf ihr Auto angewiesen sind. Und die SPD muss eigentlich beantworten, wie sie eigentlich die Geringverdiener, die nämlich zusätzlich belastet würden durch diesen höheren CO2-Preis, wie sie die eigentlich entlasten will.
Möglicherweise arbeiten da gerade einige Sozialdemokraten dran, die zusammensitzen, um den Leitantrag vorzubereiten für den Parteitag.